Och eine noch, der Streaming-Podcast.
Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 82. Folge Och eine noch, der Streaming-Podcast. Ihr hört den wahrscheinlich einzigen deutschen Podcast, in dem Streaming-Dienste und Mediatheken sowie Blockbuster, Serien und obskure kleine Dokumentationen und Fernsehspiele gleichberechtigt nebeneinander stehen. Jeden Freitag sind wir für euch da. Die Journalisten Jan Freitag und Erik Leimann, immer mit zwei größeren und zwei kurzen Themen. Ja, wir erleben gerade spannende Wochen mit sehr relevantem Fernsehen bzw. Streaming, über das man ja ziemlich viel spricht. Da wäre die Haftbefehl-Doku oder das Atomkriegsgedankenspiel House of Dynamite. Über beides haben wir in den letzten beiden Folgen gepodcastet und ich bin mir sicher, dass auch unser heutiges erstes Thema diese Aufmerksamkeit verdient. Vince Gilligan ist einer der genialen Serienerfinder unserer Zeit. Ihm haben wir Breaking Bad und die Nachfolgeserie Better Call Saul zu verdanken. Nach einer schöpferischen Pause ist der Mann nun mit einer neuen, ziemlich besonderen Serie zurück. Pluribus heißt sie. Die startet bei Apple TV. Und wir müssen gleich mal überlegen, wie wir überhaupt über diese Serie sprechen, denn sie ist ein einziges Minenfeld der Überraschungen mit entsprechender Spoilergefahr. Wenig zu spoilern und doch so viele Überraschungen gibt es in der spanischen Beziehungsserie Anna und Oscar, die ihr bei Arte sehen könnt. Wer das Buch, den Film oder die Serie Zwei an einem Tag kennt, sollte da unbedingt mal reinschauen. Es geht um das Leben von Anna und Oscar und ihre Beziehung. Jede Folge zeigt die beiden zwischen Ende 20 und Ende 30 am 31. Dezember und am 1. Januar ihren Geburtstagen. Ebenfalls um Liebe und Beziehung geht es in der Miniserie The Other Girl mit Tom Beck über Love-Chatbots in der ZDF-Mediathek. Und dann reden wir noch über den sehr intimen Dokumentarfilm Meister der Apokalypse, Roland Emmerich, zum 70. Geburtstag des Regisseurs an dem kommenden Montag von jetzt ausgerechnet. Diesen Film findet ihr in der ARD-Mediathek. Aber erstmal herzlich willkommen, lieber Jan.
Hallo Erik.
Wir steigen gleich ein, wenn wir über Pluribus oder Pluribus, ich weiß gar nicht, wie man es englisch ausspricht, die neue Serie von Vince Gilligan sprechen, da muss ich dich natürlich fragen, wie ist denn dein Verhältnis zu Breaking Bad oder Better Call Saul? Das waren ja beides Serien, die vor unserer Podcast-Zeit von sich reden gemacht haben.
Beide sind, davor sogar, ne?
Ja, ich glaube beide.
Ja, also
die sind ja unheimlich hoch gerankt, in, wenn man so Listen sieht, die besten Serien aller Zeiten und so, finden die sich ja doch in sehr vielen dieser Listen wieder.
In meiner auch, auf jeden Fall. Also zumindest Breaking Bad. Ich habe Better Call Saul auch gesehen, aber nur einmal. Und ich glaube tatsächlich, dass Breaking Bad ist das einzige Format, das ich dreimal gesehen habe. Also sonst
komplett
keine.
Komplett alle fünf
komplett
oder sechs Staffeln?
Komplett alle Staffeln, sogar die letzte, die auch so ein bisschen kritisiert wurde. Wie irgendwie offenbar alle letzten Staffeln ein bisschen kritisiert werden müssen, habe ich geguckt und war. Da, ich war jetzt nicht so ein Cosplay-Nerdy-Fan, sowas, der irgendwie auf der Gamescon ankommt und Fanklamotten trägt und sowas, aber ich bin schon, also ich finde die schon grandios, die Erzählweise, die er wählt. Auch gerade so diese Bildsprache, die er sich dafür aussucht, also so diese langen Einstellungen, wo du über Minuten hinweg irgendwie einer Mimik folgst oder, mhm, oder einer Sequenz, die eigentlich gar nicht viel auszusagen hat oder sowas, da hat er schon richtig Seriengeschichte geschrieben. Ist aber allerdings wahrscheinlich auch ein bisschen gealtert. Also ich habe es jetzt eine Weile nicht mehr gesehen, aber wenn man sich das anschaut, das ist ja so, wann ist das zu Ende gegangen? Irgendwie so vor 10, 11 Jahren, glaube ich, ne?
Kann gut sein, ja. Ich habe mir das gar nicht notiert.
Also ja, also so Mitte der Zehner. Würde mich tatsächlich auch mal interessieren, wie es gealtert ist. Aber das hatte vorweg, diese Serie hat wirklich sehr, sehr wenig damit zu tun. Also es gibt ein paar Referenzpunkte. Es spielt auch in Albuquerque zum Beispiel. Das ist sehr interessant. Es ist öfter auch so, dass so die Protagonistinnen darin, die kommen an exakt denselben Autowendekreisen in so kleinen Suburbian Einfamilienhaus-Areas an, die exakt dieselben sein könnten, wo Walter White früher immer gewartet hat, als ihn seine Frau rausgeschmissen hat oder wo er sein Auto geparkt hat. Und es gibt auch eine Ausstellung von Georgia O'Keeffe, beziehungsweise ein Museum von Georgia O'Keeffe, ist auch eine Sequenz aus Breaking Bad und die Hauptdarstellerin ist gleichzeitig eine Hauptdarstellerin aus Better Call Saul und sowas. Also er hat sich so eine kleine inszenatorische Familie zusammengebastelt. Aber ansonsten ist es tatsächlich was anderes als das, was er bisher gemacht hat.
Ich habe ja auch Breaking Bad ganz normal gesehen, also Staffel für Staffel, gewartet, bis die neue kommt und sie dann angeschaut, nur einmal. Und ich bin ja tatsächlich bei Better Call Saul nie eingestiegen, weil ich die Figur des Saul Goodman hieß er, ne?
Ja.
Der Anwalt, also von Bob Odenkirk gespielt, die hat mich immer so genervt.
Ja, da war auch ein Hektiker.
Also er hat das natürlich toll gespielt und wir haben ja auch mal über eine Serie mit Bob Odenkirk hier gesprochen. Er ist auch ein super Schauspieler, aber ich war von dieser Figur so genervt, dass ich dann dachte, eine Serie, es ist natürlich absolut tödlich, wenn man das bedenkt, wie viele Leute die Serie für genauso genial halten.
Oder besser.
Oder besser, manche auch, ja. Aber ich habe... ja, ich bin nie eingestiegen, muss ich irgendwann nochmal nachholen. Deswegen sagte mir auch die Rhea Seehorn, die hier die Hauptrolle spielt, der Carol in der Serie Pluribus, nicht so viel, weil ja, sie ja bei Breaking Bad nicht dabei war, sondern die Co-Hauptdarstellerin in Better Call Saul. Aber dann lass uns doch mal versuchen, diese schwierige Aufgabe zu bewältigen, über eine Serie zu sprechen, über die man im Vorfeld so gut wie nichts erfahren hat und über die auch, ich habe ein, zwei Interviews mit Vince Gilligan gelesen, wo er auch sehr geschickt vermieden hat zu erzählen, worum es in seiner neuen Serie überhaupt geht. Und jetzt ist es deine Aufgabe, das zu probieren, lieber Jan.
Ja, man, also so viel muss man eigentlich auch gar nicht sagen, um die Konstellation zu verstehen. Also es geht um die Bestseller-Autorin Carol, eben wie gesagt gespielt von dieser Rhea Seehorn, die so eine geborene Zynikerin ist, die auch, die schreibt so Romantasy-Romane namens Why Caro, die so in so einem Piraten-Fantasy-Ambiente spielen. Und das ist so, es ist so klassische Gen Y bis Z-Literatur für Frauen gemacht. Und wir erleben sie auf einer Lesung. Sie ist gerade auf einer Lesereise, wo man sie auch dabei ertappt und erlebt, wie sie eigentlich ihre Werke hasst und nur auf Profit aus ist. Oder worauf sie aus ist, weiß man gar nicht so ganz genau. Aber sie kommt auf jeden Fall von dieser Lesereise zurück. Vorher sieht man schon so leichte Sequenzen, was noch passieren könnte in dieser Serie. Es spielt in so einem Laboratorium und es spielt irgendwie, es hat irgendwas mit Signalen von außen Außerirdischen zu tun. Das bleibt aber tatsächlich sehr, 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 sehr unklar und ambivalent, was das mit allem, wie alles mit allem hier zu tun hat. Aber sie kommt zurück nach Albuquerque und erlebt dort plötzlich, dass massenhaft Leute umfallen und dass ein Virus grassiert. Und man denkt natürlich als allererstes gleich daran, dass es irgendwas ist, das die Leute tötet. Aber nee, es tut es nicht, sondern es infiziert sie mit so einer Art Wokeness-Virus. So, sie sind alle plötzlich wahnsinnig glücklich, unglaublich achtsam und zugewandt. Es gibt quasi so ein gemeinsames Weltgewissen, das alle miteinander verschaltet. Und es herrscht also plötzlich unglaublich gute Stimmung, das mitten in dieser krisenhaften Zeit, und das geht so einer Zynikerin wie Carol unglaublich auf den Sack. Und,
weil man muss dazu sagen, sie ist nicht von diesem Virus
befallen. Ah, habe ich noch gar nicht gesagt, genau. Ja. Sie ist zusammen mit einem Dutzend anderer Menschen weltweit nicht infiziert und daran arbeiten die Leute, die infiziert sind, die wie gesagt alle miteinander verschaltet sind. Da gibt es so eine Nachbarin von ihr namens Zosia, die ist ihr sozusagen zugeordnet von diesem Weltgewissen und soll dafür sorgen, dass sie irgendwann auch, also sie arbeiten gerade daran, dass das Virus wirklich bei allen, also auch bei diesen 13 wirkt, und sie soll irgendwann eben auch von diesem Glücksvirus profitieren können oder sowas. Aber sie sieht das, also Carol sieht das ganz anders, weil sie als Zynikerin halt genau diesen Diskussionsraum öffnet, den diese Serie auch öffnen will, nämlich: Was ist denn eigentlich besser? Also ein Glück, das überhaupt keine negativen Seiten mehr kennt, oder die Möglichkeit, sich selber aussuchen zu können, ob man glücklich oder unglücklich ist oder selber Einfluss darauf zu haben? Und das erfährt man ganz am Anfang oder relativ zügig bei so einem Meeting, das sie anberaumt mit den anderen oder mit ein paar von den anderen, die auch nicht infiziert sind beziehungsweise immun sind. Und da erlebt sie zum Beispiel, dass die alle das gar nicht so schlimm finden und dass auch diese Aussicht darauf gar nicht so negativ finden, auch von diesem Glücklichkeitsvirus befallen zu werden. Und wir folgen denen jetzt. Wir konnten 7 Folgen sehen.
Ja.
9 gibt es offiziell. Also wir
sind das ist die erste Staffel von geplanten 2 Staffeln und die hat 9 Folgen. Ich kann ja nochmal sagen, eine Folge dauert 45 bis 60 Minuten. 2 Folgen kommen zum Start am 7. November. Und dann geht es im Wochenrhythmus weiter und wer dann warten will, bis alles komplett ist, wofür es bestimmt gute Gründe gibt, der muss bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag am 26. Dezember warten. Dann läuft nämlich die 9. Folge. Und wie gesagt, Vince Gilligan hat die Serie wohl auf 2 Staffeln erzählerisch angelegt.
Ja, er macht sie nicht ganz alleine. Also er ist Creator, Head Autor, also Showrunner. Hat aber wechselnde Regisseurinnen und Drehbuchautorinnen dabei.
Er hat die ersten beiden als Regisseur verantwortet.
Genau. Man merkt seine Handschrift, man merkt sie halt an der Bildsprache ganz stark. Es spielt halt auch wieder in diesem staubigen Wüstennest. Nee, ist gar kein Nest, ist eine Millionenstadt, aber in dieser Region, die halt irgendwie immer so ein bisschen so aussieht, als wäre sie kurz davor irgendwie zu kippen und komplett von Sandstürmen überspült zu werden sozusagen. Es ist tatsächlich, es ist eine Serie, die extrem auf Rhea Seahorn zugeschnitten ist. Es ist halt teilweise fast ein Kammerspiel. Man sieht ganze in der Folge, glaube ich, nicht, aber epische Sequenzen, in denen nur sie zu sehen ist. Und es gibt auch, da kommt man jetzt in den Bereich, wo man nicht allzu viel drüber sagen darf, das öffentliche Leben beginnt so ein bisschen zu sterben. Und es gibt auch immer wieder Momente, wo man merkt, so sie hat Einfluss durch ihr Verhalten auf den Rest der Welt, also auf diese infizierte Menschheit. Wenn sie einen Wutausbruch hat, zum Beispiel, sterben Menschen. So, und deswegen geht es auch viel so um Impulskontrolle und Anger Management und so und hat ganz viele Facetten, aber es ist tatsächlich eine Serie, bei der wir bis auf wenige Ausnahmen irgendwie immer Rhea Seahorn ins Gesicht und auf ihre, also sie ist auch so eine Nichtfigur, sie hat so eine Unfrisur und hat auch so eine Unmimik und es ist alles immer irgendwie so, sie ist, ohne dass es jetzt so facettenarm klingen soll oder sowas, die macht mit sehr, sehr wenig, macht sie sehr, sehr viel, bringt sie sehr, sehr, sehr viel zum Ausdruck und sie schafft es dann immer teilweise mit ein und demselben Blick, schafft sie es, Wut und Resignation und Trauer und Spott und alles gleichzeitig zum Ausdruck zu bringen. Also es ist auch eine große Mimikkünstlerin, der ich unglaublich gerne dabei zugeguckt habe, was sie da macht.
Ja, also ich bin jetzt überrascht, du hast ja schon wirklich, sonst bin ich ja immer der Spoiler und du hältst mich zurück, du hast ja jetzt schon wirklich tatsächlich relativ viel verraten, also in den offiziellen Ankündigungen war sozusagen dieser erste Twist der Serie, oft haben sie vermieden darüber zu reden.
Welchen Twist meinst du?
Naja, wie sich die Welt verändert, in welcher Hinsicht. Also meistens wurde nur gesagt, die Welt verändert sich über Nacht und so weiter. Egal, wir haben es jetzt gesagt und ich habe die Überschrift zu meinem Text darüber lautete, lasst mir meine schlechte Laune. Mhm. Und du hast ja schon das als Thema herausgearbeitet. Interessant, dass du das Wokeness-Virus genannt hast. Also es klingt alles so ein bisschen albern, als würden wir uns hier irgendwie in so einer, keine Ahnung, so ein bisschen absurden Gesellschaftssatire befinden, tun wir auch auf gewisse Art, aber das ist alles andere als oberflächlich. Teilweise durch die genialen Ideen und Details, die Vince Gilligan da reingebaut hat, aber auch das Grundkonzept ist, finde ich, ziemlich genial. Was hat dich, du hast jetzt ein bisschen über die Bildsprache und das Schauspiel gesprochen, was hat dich an der Idee der Serie fasziniert oder hat dich was fasziniert daran?
Dass sie völlig gaga ist eigentlich. Also so die Idee eines Glücksvirus und plötzlich werden alle halt irgendwie, verlieren alle ihre schlechten Seiten. So, und das ist ja genau das, was wir leben in einer maximal dystopischen Gegenwart, in der irgendwie alle ihre schlechten Seiten gerade wieder so nach außen kehren, dass alles, was relevant wird, irrelevant wird und alles, was irrelevant ist, bedeutsam. Gerade ist ja die verrückteste Zeit, in die man sich eigentlich hineindenken kann. Also es gab selbst im Kalten Krieg war die Zeit berechenbarer, also waren die Menschen und waren die Facetten der Menschheit irgendwie berechenbarer und mittlerweile ist nichts mehr berechenbar und plötzlich ist das, wovon eigentlich so viele Leute träumen, also von Fridays for Future bis hin in sämtliche esoterischen Kreise und so weiter, nämlich dass wir uns wirklich auf unsere Menschlichkeit besinnen, das wird Realität. Und gleichzeitig schafft es diese Serie aber, das zu problematisieren. Also es ist auch, also eben so zwei Pole aufzubauen, was ich vorhin ja auch schon meinte, so, dass du kannst dir selber einen Reim drauf machen. Vince Gilligan gibt uns keine Antworten vor, sondern er öffnet einfach diese Debattenräume. Was finden wir eigentlich besser? Finden wir die Idee besser, dass plötzlich überall Glückseligkeit herrscht oder sollte es auch noch ein bisschen was Schlechtes und in der Welt geben und aggressive, schlechte, unangenehme Menschen wie Carol es eigentlich sind, weil erst das die Möglichkeit für ein wirklich lebenswertes Leben bietet, gewissermaßen. Ja. So. Und das ist halt, also ich finde es gut, dass er halt einfach, er stellt Fragen, aber gibt keine Antworten darauf. Und das ist das, was über seine inszenatorischen Fähigkeiten hinaus toll ist an dieser Serie.
Ja, es gibt auch, also die Serie hat auch für Fans von so bestimmten Szenarien, sag mal so Science-Fiction- oder Gedankenspiel-Szenarien, bietet die unheimlich viel Futter. Also ich weiß nicht, bin zum Beispiel jemand, der als 17-, 18-Jähriger den Film Quiet Earth gesehen hat. Das ist so ein Kultfilm aus den 80ern. Ich glaube, der war aus Neuseeland, wo irgendwie so ein Mann morgens aufwacht und auf einmal feststellt, dass alle anderen Menschen verschwunden sind. Ne? Das gibt dann noch den mit Will Smith, I Am Legend, der so ein bisschen ähnlich ist. Mhm. Das ist ja so ein Gefühl, mit dem kann jeder was anfangen. Was mache ich denn? Was würde ich denn machen, wenn ich auf einmal der einzige Mensch bin und kann alle Einkaufszentren plündern oder machen, was ich will oder mir alles rausholen und so. Mit diesen Ideen spielen manche Folgen ganz toll. Und aber auch mit so einer, ja, mit dieser psychologischen Idee, du hast es genannt, Wokeness-Virus. Also diese anderen, wo man jetzt sagen wird, Carol empfindet sie als Bedrohung, es sind ja sozusagen Menschen, die niemanden was zuleide tun können. Also
können nicht mal lügen, können gar nichts.
Nee. Können nicht niemanden wehtun, nichts töten, können nicht lügen. Und das heißt, die müssen ihr eigentlich alle Wünsche erfüllen, auch wenn sie noch so schlecht gelaunt ist. Und das ist, also diese Auseinandersetzung zwischen diesem gleichmacherischen Glück und dieser Vernunft, die weltweit eingezogen hat, in allen Lebensbereichen. Und dieser Carol, die sagen, nein, ich will aber hier mein eigenes Leben führen. Und wie man sich selber dazu verhält als Zuschauer, das ist hochinteressant. Also es hätte ja sein können, dass diese Serie nur als Gedankenspiel funktioniert. Du sagst, sie ist Gaga, aber sie berührt einen auch. Also mich hat sie total berührt. Und je länger man dazu guckt, desto mehr ist man da auch drin in diesem absurden Gedankenspiel.
Ja, wobei ich habe jetzt nicht die Serie als Gaga bezeichnet, sondern die Idee erstmal nur. Ne? So, ja. Die Umsetzung ist überhaupt nicht Gaga und die ist sehr, sehr feinfühlig und die macht sich auch ständig Gedanken. Die nimmt nicht einfach nur irgendwie so einen phänomenologischen Aspekt und sagt, daraus mache ich jetzt eine drollige Serie, sondern sie macht sich Gedanken über menschliche Kommunikations- und Denkstrukturen die ganze Zeit. Ja. Und was macht denn eine Zynikerin wie Carol, wenn ihr alle Wünsche von den Lippen abgelesen werden oder wenn sie telefoniert auch immer. Also sie kann Kontakt aufnehmen, sie kann über den Fernseher mit ihnen Kontakt aufnehmen, sie kann sie anrufen, dieses Weltgewissen oder dieser Weltorganismus und kann denen sagen, ich möchte eine eiskalte Gatorade in Himbeer jetzt hier mit einer Drohne abgeliefert bekommen und dann kommt doch diese Drohne und sowas, wieder ein bisschen gespoilert, aber jetzt nichts Dramatisches so. Das ist einfach so, so, was macht die denn daraus? Was macht denn jemand, der egoistisch ist mit altruistischen Menschen? So, wie gehen die miteinander um? Und das hat halt so, die Süddeutsche hat auch so Referenzen aufgebaut zu sowas wie Severance, weil diese Atmosphäre eine sehr, sehr ähnliche ist. Also das ist halt eine sehr, sehr düstere, in der sich die Individuen verloren fühlen, aber gleichzeitig halt auch etwas, was halt einen geschlossenen Rahmen dafür bietet, Gemeinschaft zu bilden und so. Und
ja, ich finde gut, dass du Severance erwähnst, weil ich hatte mir gedacht, es ist auf jeden Fall, gut, Severance ist jetzt so 3-4 Jahre alt, aber es ist auf jeden Fall die beste Idee, würde ich sagen, die beste Serienidee oder sagen wir zumindest für in anderen Genres, jetzt Drama und so weiter, kann man ja sagen, war jede Idee wahrscheinlich schon mal da, aber wenn man jetzt speziell Science Fiction betrifft, wo das ja dann doch letztendlich einzuordnen ist, ist es ja auch ganz schwer, noch ganz neue Ideen zu haben. Und Severance war eine ganz neue Idee und Pluribus ist auch wieder eine ganz neue Idee.
Genau, ist eine neue Idee. Ich finde aber, sie gräbt natürlich auch ein bisschen in diesem pandemischen Dystopie- und Katastrophenfilm-Genre. Also es spielt da auch sowas wie, weiß ich, hast du The Last Man on Earth mal gesehen? Dieses, wo auch eine Pandemie, ein Mann bleibt als einziger am Leben, trifft aber dann irgendwie auf seiner Reise durch die USA doch hin und wieder mal Leute, die auch überlebt haben und sowas. Und versucht da klarzukommen mit den paar, die es noch gibt. Oder ich habe mich auch tatsächlich ein bisschen an The Prisoner erinnert gefühlt in einigen Sequenzen. Das ist so eine 60er Jahre, die vielleicht nicht viele kennen. Die hieß hier, glaube ich, in Deutschland Nummer 6 oder sowas.
Gehört habe ich davon, ja.
Also um so einen englischen Geheimagenten, der plötzlich in so einer Fantasiestadt, wo alle irgendwie merkwürdig drauf sind, landen und aus dieser Fantasiestadt auch nicht rauskommt. Und alle sind da unglaublich glücklich und gut gelaunt und hilfsbereit und sowas, aber es ist natürlich eine total dystopische Situation. Und daran bedient sich Vince Gilligan oder macht so eine kleine Rundreise durch die Filmgeschichte solcher pandemischen Ausnahmesituationen. Und das bereitet ihm auch großen Spaß und das bereitet auch den anderen Leuten, die diese Serie machen, großen Spaß.
Und es ist ja auch, was auch eine Parallele ist zu Severance, ist, dass ja praktisch in dieser ja, irgendwie bedrohlichen, absurden Welt, ja, es diesen Gegenpol gibt, diese amerikanische, gut gelaunte Verbindlichkeit, so wie zum Beispiel diese, ich nenne es jetzt einfach mal diese Schwarmintelligenz, also dieses Weltgewissen hast du genannt, diese anderen, die mit ihr kommunizieren, die sind ja so ein bisschen wie so ein amerikanischer Dienstleister, ne? Die machen dann auch so Ansagen auf dem Anrufbeantworter, hallo, wir, ne, we appreciate your bla bla und so weiter, also dieser typische ich verkaufe dir was, Marketing und wir sind alle freundlich zueinander, Bullshit. Und damit spielt die Serie ja auch ganz extrem, ne? Auch mit so Corporate-Arten mit Leuten zu kommunizieren und so, toll, dass du da bist und dass du dich für unser Produkt entschieden hast und so. Das macht das, das ist unheimlich fein gemacht und gleichzeitig ist die Serie auch so ein Nachdenken über so Themen wie Schwarmintelligenz oder AGI, also Artificial General Intelligence, also so Themen, mit denen wir jetzt auch im Zuge der KI-Revolution zu tun haben. Also das ist schon sehr, sehr klug alles und ich finde die Serie auch sehr viel weniger anstrengend als Severance. Also ich bin ja ein großer Severance-Fan, aber das ist eine Serie, wo man im richtigen Mindset sein muss, in der richtigen Stimmung, um sie genießen zu können, weil sie auch stresst. Und Pluribus, finde ich, ist eigentlich eine Serie, die man einfach gucken kann, wenn man bereit ist, sich so ein bisschen auf dieses Kammerspielartige, was du ja schon erwähnt hast, weil die Rhea Seehorn halt viele Szenen alleine hat, wenn man sich darauf einlassen kann.
Ja, also ich finde sie grandios, die Serie, die ist wirklich, die hat praktisch alles, was eine gute Serie ausmacht, weil sie eben gleichzeitig nachdenklich und unglaublich amüsant ist auch. Also es ist letztlich auch eine komödiantische Serie.
Total,
also, insbesondere durch die Art und Weise, wie Rhea Seehorn das spielt und so. Die arbeitet auch viel mit Dialogwitz und auch viel so mit so diesem dieser Holter-die-Polter-Kommunikation, also so, dass sie halt, sie gräbt ein Loch, weil sie irgendwas in ihrem Garten ausgraben muss und kommt aber nicht weiter und dann kommt diese Sosia und sie streiten miteinander und in irgendeinem Nebensatz sagt sie, benutzt doch mal eine Picke statt, oder wie nennt sich das, so eine
Spitzhacke.
Statt Spaten und so, und das ist wirklich nur so, das ist so ein kleiner Glimpse, eine Viertelsekunde und danach siehst du aber, sie macht das und merkst halt, wie beeinflussbar sie ist, obwohl sie ja eigentlich komplett konträr gegenüber dieser Blase aufgestellt und sowas. Und das sind ganz viele kleine, feine Sequenzen, die halt weit darüber hinausgehen, einfach nur eine amüsante Konstellation mit einem verrückten Virus oder sowas auszuwalzen, sondern auch viel in den Psychen der einzelnen Charaktere gräbt und sowas. Also es ist wirklich eine fantastische Serie.
Ja, es ist eine großartige Serie. Und eine letzte Sache habe ich noch auf meinem Zettel. Und zwar, du hast schon erwähnt, die Carol ist nicht die einzige auf der Welt, die sozusagen immun auf diesen Virus reagiert. Es gibt noch 11, 12 andere Leute. Weil die Schwarmintelligenz so nett ist, führt sie die auch zusammen und fliegt die mit Flugzeugen irgendwie zu einem gemeinsamen Treffpunkt und so. Die erfüllt ja alle Wünsche und so. Und dann treffen die sich da. Und das ist auch noch ein interessanter Aspekt an der Serie, dass man da noch einige andere Leute kennenlernt, die so sind wie Carol, die aber, man lernt die unterschiedlich intensiv kennen, aber die anders mit der Situation umgehen. Also es gibt zum Beispiel eine Figur, die lässt sich unheimlich gut gehen und nutzt das komplett alles aus, was die Schwarmintelligenz sozusagen ihr zur Verfügung stellt und wo sie sozusagen Lücken hat, um sich austricksen zu lassen. Und dann gibt es eine andere Figur, die möchte überhaupt nichts damit zu tun haben. Die grenzt sich geradezu radikal ab. Und das sind auch nochmal interessante Gedankenspiele, die sich da auftun.
Ja.
Also eine totale Empfehlung für uns, von uns. Klar, Apple TV hat nicht jeder, aber das wäre mal wieder ein Grund, einen Monat das zu abonnieren. Zumindest dann, wenn am 26. Dezember alle neuen Folgen Pluribus verfügbar sind.
Fällt man das nicht über Magenta oder sowas im Paket?
Nein. Also Apple ist da immer ziemlich radikal. Apple-Sachen gibt es nur bei Apple.
Okay, ich dachte, da gibt es.
Es sei denn, wenn sie sehr, ich weiß gar nicht, gibt es mittlerweile Ted Lasso irgendwo anders? Vielleicht zum Kaufen bei Amazon oder so. Nee, also das gibt es erstmal nur bei Apple, ne? Und unsere zweite Serie, Anna und Oscar, das ist eine spanische Serie, die heißt eigentlich Los Años Nuevos, die neuen Jahre, die könnt ihr ganz normal komplett bei Arte sehen. Das sind 10 Folgen, unterschiedlich lang, von 39 39 bis 54 Minuten ab dem oder seit dem 6. November in der Arte Mediathek verfügbar oder am 20. November gibt es die auch linear bei Arte. Ja, es geht um die beiden Matrilenen, Anna und Oscar, die treffen sich in Madrid auf einer Silvesterparty und stellen fest, dass Oscar hat am 31. Dezember Geburtstag und Anna am 1. Januar. Und sie stellen fest, dass das ja sehr lustig ist, dass sie beide jetzt an diesem Jahreswechsel sozusagen 30 Jahre alt werden, lernen sich kennen, landen miteinander im Bett, haben eine Affäre sozusagen miteinander. Man sieht sie, wie sie den 1. Januar noch zum Teil miteinander verbringen. Und dann trennen sich die Wege und damit ist die erste Folge zu Ende. Und man kriegt erst später mit, wenn man nicht vorher über die Serie gelesen hat, dass sie praktisch mit jeder Folge an diesem 31. Dezember ein Jahr später einsetzt, sodass wir ungefähr die gleiche Serienkonstellation haben wie in Zwei an einem Tag. Und weil mich die Serie Anna und Oscar sehr berührt hat, habe ich mir dann endlich mal auch Zwei an einem Tag, One Day, die Serie bei Netflix angeguckt. Können wir gleich nochmal drüber reden. Aber erstmal möchte ich Jan fragen, wie ging es dir mit der Serie?
Ja, du hast mir viele Vorschusslorbeeren schon irgendwie in meinen Salat gerührt vorher. Mhm. Deswegen war ich nicht ganz, war ich nicht so ganz unbeeinflusst davon und habe das dann angefangen zu gucken und war dann erstmal ein bisschen genervt von diesem Woody Allen-haften Durcheinander-Gequatsche moderner Großstadtgewächse irgendwie, weil die treffen sich halt im Kontext des der Nacht zu, also der Silvesterfeiern in Madrid und poppen irgendwie von Feier zu Feier. Sie arbeitet zuerst irgendwie in so einer Bar, wo auch gefeiert wird und da fangen die schon an, den ersten Kontakt zueinander aufzunehmen und dann lernen sich danach halt ein bisschen besser kennen. Und das war mir, das ist mir auch in vielen amerikanischen Filmen so, wo alle Leute immer so hyperkommunikativ sind und sowas, geht mir immer so ein bisschen auf die Nerven.
Die Spanier reden aber auch gerne.
Genau, glaube ich total. Aber deswegen habe ich da, es ist ja trotzdem, weil es nicht meinem Mindset und meiner Mentalität entspricht, ist es manchmal so ein bisschen innervierend. Aber ich fand es tatsächlich sehr viel organischer, als es oftmals in amerikanischen Formaten ist. Also es ist eben, weil es so ist, dass die spanischen Menschen tatsächlich ein ganz anderes kommunikatives Mindset haben als wir zum Beispiel. So. Und das ist einfach, ich fand das sehr, 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 sehr angenehm, weil es auch sehr unsouverän gespielt war. Also die müssen nicht irgendwie ständig einen Karlauer oder eine Schlagfertigkeitskanonade nach der anderen abfeuern, sondern die sind auch ein bisschen linkisch in ihrer Kommunikation. Das zieht sich auch durch die ganze Serie durch, dass die immer, die sind alles andere souverän, diese Charaktere da drin. Und die Situationen, in die sie sich befinden, sind immer alles andere als glatt oder sowas. Da passiert sehr viel, was unerwartet ist. Es ist auch irgendwie so eine Hop-on-Hop-off-Geschichte, erinnert mich dadurch natürlich auch stark an Alice and Jack.
Ja.
Diese fantastische Serie mit Domhnall, wie heißt der?
Gleeson.
Domhnall, ich kann seinen Namen aber nicht
aussprechen. Domhnall.
Und das ist alles sehr glaubhaft, finde ich. Und es ist alles mittlerweile auch im spanischen Original mit deutschen Untertiteln zu sehen. Das ist auch sehr hilfreich, obwohl es gar nicht so schlecht synchronisiert war.
Hast du es dir im Original angeguckt dann teilweise?
Genau, ich habe die ersten zwei Folgen habe ich noch in der Synchro-Fassung geguckt und danach habe ich mir ein bisschen was dann im spanischen Original.
Auch weil es bei mir schon länger her ist, das gesehen habe, gab es dann nur für Journalisten in der synchronisierten Fassung. Ich muss tatsächlich sagen, dass es recht gut synchronisiert
ist. War überhaupt nicht schlecht. Also es fällt einem ja wirklich oft negativ auf, aber es hat trotzdem natürlich nochmal eine andere Wirkung, eine andere Emotionalität und eine andere Dringlichkeit, wenn du es im Original guckst. Und es ist halt, musst viel lesen. Weil die auch sehr, sehr viel reden und sehr, sehr schnell reden oftmals. Also ich finde, in diesem Fall könnte ich es tatsächlich verstehen, wenn die Leute, also wenn ihr euch das auch mal in der Synchro anguckt, das ist echt
nicht abzuraten. Absolut.
Was wirklich ganz toll ist, man sieht diesen Leuten wirklich stundenlang bei ein und denselben Tätigkeiten zu. Man sieht ihnen dabei zu, wie sie essen, wie sie arbeiten, wie sie Auto fahren. Also es kann noch mal passieren, dass da eine 10-minütige Autofahrt ist, wo sie miteinander reden. Die reden überhaupt alle sehr viel miteinander. Und es kann dann auch mal passieren, dass in einer Folge eine der beiden, also Anna oder Oscar, komplett fehlen. Also mir ist da zum Beispiel in der Folge 6 aufgefallen, da kommt Anna nicht vor. So, und das ist, finde ich einen guten Ansatz. Ich finde auch einen guten Ansatz, dass sie nicht sich nur durch eine existierende Beziehung durchkämpfen, sondern dass sie gar keine richtige haben eigentlich, sondern dass sie auch immer um Definition bemüht sind.
Es ist eine sich wandelnde Beziehung.
Ja.
Also aus dem One-Night-Stand, also das ist ja das Geniale. Du hast zwei an einem Tag nie gesehen,
ne? Habe ich nicht gesehen.
Also zwei an einem Tag ist ja dieser relativ berühmte Roman des britischen Schriftstellers David Nichols, der 2009 erschienen ist und den wirklich sehr viele Leute, die ich kenne, vorwiegend Frauen, gelesen haben. Und dann gab es ja 2011 schon die gleichnamige Kinoverfilmung mit Anne Hathaway und Jim Sturgess. Die habe ich noch nicht gesehen. Die hat sehr unterschiedliche Kritiken bekommen. Es gibt Leute, die sagen, es ist ein ganz schlechter Film.
Mhm.
Und es gibt Leute, die sagen, das ist ein wunderschöner Film. Aber eine große Welle hat dann gemacht 2024 die gleichnamige Netflix-Serie. Mit Ambika Mott, die ist relativ unbekannt oder war damals unbekannt, und Leo Woodle, ne, der aus White Lotus und aus dieser Prime Finder Serie da, soweit die wir gesehen haben. Und da ist das gleiche Prinzip. Da ist der Tag der 15. Juli. Sie lernen sich bei so einer Abschlussfeier von ihrer Uni in Edinburgh kennen und dann springt die immer ein Jahr weiter und beobachtet deren Leben. Da geht es so mit Mitte 20 los und der Roman und die Serie geht ein bisschen länger. Aber das Prinzip ist natürlich sehr, sehr ähnlich.
Also ist das ein Reboot hier quasi?
Nein,
davon,
es ist kein Reboot, weil die Geschichte eine ganz andere ist. Also die Beziehung verläuft auch anders.
Ah ja, okay.
Bei Anna und Oscar oder Los Anos Nuevos ist übrigens von einem spanischen Filmemacher, von dem ich mir sicherlich noch etwas mehr angucken werde. Das ist Rodrigo Sorogoyen, wurde für einen Film namens Wie wilde Tiere mit sehr vielen Preisen überhäuft. Den wollte ich mir als allererstes mal angucken. Das ist schon ein bisschen anders, weil auch die Beziehung von den beiden anders ist. Also es ist eine Riesenüberraschung. Also einmal ist diese Grundidee der Serie genial. Und da muss man natürlich sagen, die ist von One Day sozusagen kopiert. Sie ist deswegen genial, weil du immer in jeder Folge praktisch in ein neues Setting geworfen wirst. Du weißt nicht, wie diese Leute ein Jahr später zueinander stehen. Sind sie zusammen? Sind sie getrennt? Sind sie im Streit? Oder eben haben sie sich gestritten, aber jetzt sind sie, ach Gott, wieder versöhnt. Und das ist so toll, weil man sich am Anfang von jeder Folge erstmal erschließen muss, was ist denn in der Zwischenzeit eigentlich passiert?
Ja.
Und das ist großartig. Und das ist was für mündige Zuschauer oder Zuhörer. Und weil diese beiden Figuren halt total interessant sind, obwohl es eigentlich jeder Männer und jeder Frauen sind. Also habe ich da wirklich dran geklebt an der Serie.
Das macht auch den Charme dieser Serie aus. Er ist so ein bisschen so ein Schnulli-Typ, der Oscar. Aber die sind alle sehr, sehr gewöhnlich. Also es sind überhaupt, wir sind weder Schönlinge noch sind das irgendwie.
Sind schon gut aussehende Leute.
Die sind schon gut aussehend, aber die sind nicht optisch gecastet oder sowas. Ne? Er ist tatsächlich, er ist so ein bisschen rehäugig, aber dadurch ist er auch so ein bisschen, wirkt er fast ein bisschen doof manchmal, so, also so emotional doof ist er gar nicht. Aber das ist so, ich finde, die sind von der Art und Weise, wie sie so im Leben stehen und was sie nach außen und nach innen hin repräsentieren, sind das sehr, sehr gewöhnlich gecastete Leute, und das macht diese Serie auch eben so leicht, also snackable für uns normale Leute. So, ich mag das immer nicht, wenn da so irgendwie so Archetypen, die ein besonderes Schönheitsideal oder sowas widerspiegeln müssen, gecastet werden. Das haben wir ja öfter, dieses Thema so. Das sind einfach Leute. Und
es ist sehr authentisch, ne? Das ganze Figurenensemble. Also man lernt ja dann auch die Freunde und die Familien von den beiden kennen.
Ja.
Die kommen auch durchaus aus unterschiedlichen Familien. Also die sind auch unterschiedliche Charaktere. Also er ist jemand, der aus einer Einzelkind, aus einer getrennten Ehe, der Probleme hat, Menschen zu vertrauen, der so ein bisschen erst von Beruf so Arzt in einer Klinik. Sie kommt aus einer stabilen Elternbeziehung mit zwei Schwestern. Das spielt alles irgendwie eine Rolle. Sie hat dafür aber Probleme, sich so ein bisschen zu entscheiden, was sie eigentlich beruflich machen will. Also so ganz normale Probleme, die man eben auch so zwischen 30 und 40 vielleicht hat, die hier sehr, sehr liebevoll dargestellt werden einfach. Und also das ist ja eigentlich das größte Lob für eine Serie, wenn du sagst, die Leute wachsen dir so ans Herz, dass du fast denkst, das sind echte Menschen, von denen du wissen willst, wie geht das Leben von denen und deins mit denen weiter.
Ja.
Das hat mich wirklich sehr berührt, wie seit ja, wie seit längerer Zeit eigentlich keine Serie mehr. Also ich fand One Day, das habe ich dann nach mir angeguckt, auch gut. Ist auch eine gute Serie, ist ein bisschen poppiger, ist ein bisschen mehr auf Effekt gebürstet und so. Aber Los Años Nuevos hat mir irgendwie, hat mich noch mehr berührt, muss ich sagen.
Ja, und das ist so berührend, dass es mir noch nicht mal was ausgemacht hat, dass die nicht altern, die beiden. Obwohl sie halt echt eine relativ große Zeitspanne miteinander
Frisuren
verbringen.
Die Frisuren werden mal, verändern sich mal.
Genau, aber so kommt keine Falte mehr und so. Das ist natürlich eigentlich immer das Grundproblem von Serien, die mit demselben Cast so eine große Zeitspanne abdecken. Ja, aber
10 Jahre geht aber noch, ne?
Na, zwischen 30 und 40 passiert mit dir schon einiges. Ist egal, das ist nichts, was eben, das meine ich ja, das stört nicht dabei. Du nimmst es eigentlich gar nicht wahr. Manchmal kriegt dann Schnauzer, manchmal sind seine Haare kurz und sowas. Ist okay.
Und es gibt auch dann mal so einen Settingwechsel. Es gibt zum Beispiel dann auf einmal eine Folge, da sind sie in Berlin, ihren gemeinsamen Geburtstag, den Jahreswechsel, partymäßig in einem Techno-Club in Berlin feiern. Das ist übrigens eine sehr absurde Folge. Also es gibt auch durchaus immer mal Überraschungen oder es gibt irgendwie eine Folge, die spielt nur bei einem Essen mit den Eltern. Mhm. Das ist dann eine reine Dialogfolge.
Tolle Folge ist es.
Es ist ganz toll und wie du schon am Anfang gesagt hast, ich habe ja so leichte Befürchtungen gehabt, dass du mit der Serie nichts anfangen kannst. Und als du schon angefangen hast zu erzählen und wird sehr viel geredet und Beziehungen und sowas, dachte ich, ich glaube, das ist eher vielleicht dann doch nichts für Jan. Und da kommt ja wieder der alte Eric Romer-Fan in mir raus, also wo ich halt einfach sage, ich habe das als Jugendlicher entdeckt und gedacht, wie geil, da sitzen Leute zusammen und reden einfach eine halbe Stunde über Gott und die Welt und das fühlt sich irgendwie total echt an. Und weil es natürlich immer irgendwie um Beziehungen geht, finde ich das irgendwie total reizvoll, weil mich das halt auch interessiert. Und dann habe ich, ich will heute mal kein Pressezitat zitieren, sondern die Gemini, die künstliche Intelligenz von Google. Ich habe nämlich mich an das Zitat aus dem Tokotronic-Song "Und im Leben geht's oft her" wie im Film von Romer erinnert. Das kennst du, ne?
Und dann bist du, was du hast, nämlich Cineast.
Genau, richtig. Und ich hasse aber das nicht, Cineast zu sein. Das ist eine Zeile aus dem sehr, sehr alten Tokotronic-Song "Meine Freundin und ihr Freund". Und da habe ich einfach mal die künstliche Intelligenz gefragt, was bedeutet eigentlich diese Zeile in diesem Tokotronic-Song? Und dann schreibt die künstliche Intelligenz, wie ich finde, sehr intelligent. Der Satz bezieht sich auf die oft komplexen und beobachtenden, manchmal als langatmig empfundenen Filme des Regisseurs Eric Romer. Die Zeile drückt aus, dass Situationen im Leben oft eine ähnliche Tiefe und Langsamkeit haben wie diese Filme, die es erfordern, sich eingehend mit ihnen auseinanderzusetzen, um sie zu verstehen.
Okay, danke Gemini für deine hellenden Worte.
Also wie gesagt, von meiner Seite aus mit die anrührendste Serie, die ich in diesem Jahr gesehen habe. Ich hoffe auf eine zweite Staffel, aber ich glaube nicht, dass es sie geben wird.
Ja, ich muss aber auch nochmal kurz, ich weiß nicht, ob ich mich missverständlich ausgedrückt hatte, mich stört es nicht, wenn Leute miteinander reden, mich stört es, wenn Leute miteinander durcheinander reden.
Ah, okay.
So. Und das ist das, was bei Woody Allen oder Film, also der hat das kultiviert und das ist in amerikanischen, da kannst du auch irgendwie sowas wie Notting Hill oder sowas angucken, wenn die dann irgendwie zusammen am Tisch sitzen, reden die alle immer durcheinander.
Hatten wir neulich erst in Halb Malmö, hat mit mir Schluss gemacht.
Sowas, ne, genau.
Die Girls haben extrem viel durcheinander geredet und wir haben uns darüber unterhalten, ob das jetzt, weil es improvisiert wirkt, aber es ist zu clever, um improvisiert zu sein.
Ja.
Deswegen haben das die Autoren und die Regisseure genauso mit dem Durcheinanderreden so aufgeschrieben.
Who knows?
Gar nicht so leicht, denke ich mir gerade. So.
Ist nicht leicht, nee. Ne?
Genau. Ja, auch um Beziehungen geht es um in unserem ersten kurzen Thema. The Other, wie der Nordengländer sagen würde, Girl mit AI geschrieben, weil, es geht hier um eine künstliche Intelligenz. Das ist eine wirklich Mini-Mini-Serie, nämlich 6x15 Minuten, also eigentlich wie ein 90-Minuten-Film, der in der ZDF-Mediathek ab dem 7. November zu kriegen ist. Und ja, Jan, worum geht's in The Other Girl, sage ich jetzt einfach mal.
Ist natürlich eigentlich fake, hast du schon gesagt, ist ein 90 Minuten, hat aber Cliffhanger. Also so von daher kann man das auch so machen, ist auch dadurch so instant snackable. Das ist Tom Beck, das ist so ein klassischer RTL Sat 1 Serien.
Kino auch, Kinokomödie.
Ja, also das ist so ein, ich habe, als ich das mitgekriegt habe, dass der das spielt, habe ich zuerst gesagt, oh weia. Der, das ist so Mitarbeiter eines KI-Startups, der eine Affäre mit einem, du hast es ja schon gesagt, mit so einem KI-Chatbot namens Maya beginnt. Gleichzeitig aber auch noch eine Freundin hat, die ihm so langsam auf die Schliche kommt. Aber eigentlich hat er gar keine Affäre mit einer von beiden, sondern er ist eigentlich nur dabei, ständig sein verhärtetes Selbstbild als moderner Mann mit so einem etwas traditionellen Weltbild irgendwie auf die Reihe zu kriegen oder auch nicht auf die Reihe zu kriegen. Und es geht da viel um den Umgang mit Emotionen, also männlichen Umgang mit Emotionen und auch diese ganzen Gefühlsblockaden, die Männer in ihrer Kommunikation haben und sowas. Und das ist erstaunlich gut gespielt und gescriptet, finde ich. Also ich habe angefangen, das zu gucken und habe sofort gemerkt, so ups, die sind ja relativ organisch und naturalistisch, diese Dialoge, wie die reden. Also wie der Tom Beck als in seiner Rolle spricht. Das ist alles, wirkt alles gar nicht so krass geschrieben, sondern das wirkt alles sehr, sehr gut gespielt einfach. Und es ist von, ich erwähne sie jetzt mal, auch wenn die, glaube ich, alle noch nicht so richtig dick im Geschäft sind. Das Buch stammt von Julia Hingst und Hannes Jakobsen. Die Regie von, heißt der Wolf oder Welf, Reinhard?
Ich glaube Welf, ja.
Der heißt Welf, ne? Welf.
Ich habe mir aber auch nur, ich glaube, der Hauptmacher ist dieser Hannes Jakobsen.
Ja.
Ich habe mir auch ein kleines Interview mit ihm dazu, habe ich mir angeguckt. Also erstmal muss man sagen, das ist nicht Tom Beck, lebt nicht mit seiner Freundin zusammen, sondern ist verheiratet und die haben so ein, ja, 7-8-jährigen Sohn, würde ich sagen. Also schon eine richtig bürgerliche Existenz. Und seine Frau, wie heißt die nochmal in der Rolle?
Lisa.
Lisa wird gespielt von Chrysanthi Cavasi und das ist im echten Leben die echte Frau von Tom Beck.
Ja, guck mal.
Die auch übrigens zwei relativ kleine Kinder.
Crazy, okay, das erklärt einiges. Weil
also
das,
die Chemie, ne?
Die Chemie, weil das ist halt, es gibt einen Streit zwischen den beiden, der beginnt in einer Folge und erstreckt sich in der nächsten Folge über nochmal über sowas wie Sex, also fast die Hälfte der Folge. Ist jetzt, glaube ich, kein One-Shot, aber relativ wenig Schnitt darin, glaube ich. Also du guckst diesen beiden Leuten dabei zu, wie sie streiten. Und es ist ein echter Streit. Das ist, ich habe das, als sie miteinander ihre Argumente austauschen oder auch ihre Nicht-Argumente austauschen und sowas, das ist so krass glaubhaft, was die sich da alles an den Kopf werfen und wie sie versuchen, sich rauszuwinden und sowas.
Du meinst den Streit ziemlich am Ende?
Ziemlich am Ende, ja.
Ja, der ist sehr lang.
Ein fantastischer Streit. Das ist einer der besten so Beziehungsstreitigkeiten, die ich jemals gesehen habe, tatsächlich. Und das ist halt so, in dieser Serie sind immer wieder, das ist natürlich auch alles ein bisschen plakativ und die leben auch ein bisschen in einer etwas zu großen Inselküchenlandschaft und so weiter. So.
Wenn du als Programmierer in so einem KI-Laden, kann man schon so gut verdienen, dass man sich so eine Hütte leisten
kann. Schon sein. So, das ist aber das deutsche Fernsehen, kann sich solche Beziehungsgeschichten einfach nicht in einem armen Ambiente vorstellen. Die müssen das irgendwie immer in relativ wohlhabende Surroundings packen und sowas. Es sind einfach, ich finde, es hat einfach sehr, sehr, ein sehr gutes Drehbuch, das halt vergleichsweise gut umgesetzt wurde. Und deswegen war ich echt überrascht davon, weil ich halt mit Tom Beck etwas ganz anderes verbinde.
Ja. Ich bin ein bisschen überrascht, dass du die Serie, dass die dich von Anfang an so abgeholt hat, weil ich brauchte ein bisschen. Ich fand sie am Anfang relativ konventionell. Ich fand jetzt auch die Idee, dass dieser Typ neben seiner Frau, wo halt die Beziehung so ganz klein bisschen eingerostet ist, irgendwie mit so einem Love-Chatbot was anfängt, ist jetzt auch nicht fürchterlich originell.
Nö, weil gar nicht.
Das ist ja als Thema, ist das ja sozusagen around und wird bestimmt noch viel, viel größer werden. Klar, man hat ja schon diese Geschichten gehört von wegen Suizide von Jugendlichen, weil sie irgendwie ne, was mit einem sozusagen eine Beziehung mit einem Love-Chatbot hatten, die sie so mitgenommen hat. Aber die Serie macht sich mit den Folgen und sie wird stärker in der zweiten Hälfte. Was ich ganz interessant fand, ist, was dieser Hannes Jakobsen über das Drehbuch gesagt hat, weil er sagte, die KI hat uns dabei als Sparringspartner gedient. Unser Ziel war es, dass uns die KI promptet und nicht umgekehrt. Zum Beispiel haben wir eher um Feedback gebeten und die Figuren unserer Serie als Chatbots generiert und befragt, als die KI Texte bzw. Dialoge für uns generieren zu lassen. Also ich frage mich so ein bisschen, wo ist jetzt der Unterschied? Klar, wird er nicht sagen, ich habe die KI beauftragt, das Drehbuch zu schreiben. Aber also wie ich ihn verstanden habe, hat er praktisch aus den Figuren, die sie kreiert haben, im Drehbuch Chatbots gebaut und dann die gefragt, wie sie reagieren würden. Also vielleicht ist es auch ein bisschen Spielerei.
Vielleicht ist es ein bisschen Spielerei, ja. Es ist auch, also es ist auch Maya, ist auch tatsächlich ein Chatbot. Es ist tatsächlich eine KI, ist keine Schauspielerin.
Ja.
Und das ist wirklich auch weird. Also die sieht schon sehr, sehr echt aus. Sie sieht gleichzeitig aber auch unglaublich künstlich aus.
Und die Stimme ist, für die Stimme gilt ja das Gleiche. Ich finde diese künstlichen Stimmen sind ja mittlerweile schon auch recht gut geworden.
Ja.
Also
ja.
Ich weiß nicht, was ihr bei ChatGPT für eine Stimme eingestellt habt, aber meine Stimme, die ich eingestellt habe, eine männliche Stimme, die hat auch immer mal so Lacher und lustige, also so gut gelaunte kleine Freudensprünge macht die mal, wo man denkt so, okay, manchmal wäre es mir lieber, sie wäre ein bisschen nüchterner, aber irgendwie macht es auch so ein bisschen gute Laune, das Ganze.
Ja, okay, also
deine Stimme ist neutral.
Ich lese, ich schreibe, ich bin auch nicht bei ChatGPT, weil ChatGPT böse ist, aber es ist, ich lese einfach. Ich gebe Prompts ein und lasse mir die Antworten schriftlich geben.
Ja. Also, schaut mal rein in The Other Girl. Von Jan eine klare Empfehlung, von mir eine verhaltene Empfehlung.
Eine verhaltene Empfehlung? Wie bist du denn drauf?
ja, ich fand es jetzt nicht so besonders.
Okay, ich fand es richtig gut.
Ja.
Ja.
Also es ist schon so ein bisschen wie die klassische deutsche Mainstream-Komödie, halt ihr als eine Miniserie auseinandergeschnitten und vielleicht ein bisschen weniger Production-Value, sag ich mal.
Auf jeden Fall, Stars. Ja, so weniger, genau. Stars und sowas, ja. So, aber ich fand die sehr liebenswert, aber es ist ja auch, man muss auch nicht alles gleich mögen.
Apropos Production-Value, Roland Emmerich wird am Montag, dem 10. November, 70 Jahre alt und deswegen gibt es gerade so ein paar Dokumentationen über ihn. Bei Arte gibt es übrigens auch, oder gab es einen Themenabend, wo ein Film gezeigt wird und eine eigene Doku läuft. Ich habe mich mit der ARD-Doku beschäftigt, Meister der Apokalypse, Roland Emmerich. Und Roland Emmerich ist ja ein Name, der hier in unserer Podcast-Geschichte schon öfter gefallen ist. Einmal natürlich, weil wir diese blöde Gladiatoren-Serie von ihm, die wir, glaube ich, beide ziemlich schlimm fanden, besprochen haben. Aber auch, weil du ihn immer gerne mal erwähnst als Negativbeispiel für sinnlose Action oder Bombast oder so weiter. Und ich bin jetzt auch natürlich kein Fan von Roland Emmerich, auch wenn ich ein, zwei Filme gesehen habe, im Kino, wo man schon sagen musste, die sind richtig gut gemacht. Ist schon ein bisschen länger her, ne? Independence Day oder The Day After Tomorrow waren, glaube ich, die beiden Filme. Aber ich bin mit wenig Erwartungen an einen Dokumentarfilm über ihn rangegangen und war dann sehr, sehr überrascht, dass das ein ganz wunderschöner Film ist, weil er sich praktisch von dem Menschen, der heißt Jo Müller, der auch seine Autobiografie geschrieben hat und der auch Schwabe ist wie er, über sehr, sehr lange Zeit hat
richtig begleiten lang,
lassen.
Ne?
Ja,
40 Jahre kann das sein oder sowas?
Also bestimmt, ich glaube, dass nicht alle Dokumentaraufnahmen, die in dem 75-minütigen Dokumentarfilm zu sehen sind, von Jo Müller gemacht wurden, sondern nee. Da war natürlich auch, der hat ja sehr, sehr früh angefangen zu drehen, der Roland Emmerich. Der hat bestimmt auch die Bilder aus der Familie, das war eine recht wohlhabende Unternehmerfamilie mit 4 Kindern aus Sindelfingen bei Stuttgart. Ich glaube, die haben wahrscheinlich auch einfach viel gefilmt mit Super 8 und vielleicht mit Camcorder dann später. Und als er dann selbst Filme gedreht hat, hat er wahrscheinlich auch, gab es so dieses Behind-the-Scenes-Material und so. Und irgendwann, aber wahrscheinlich so vor 20 Jahren, ich weiß es jetzt nicht, ist jetzt geschätzt, hat dieser Jo Müller, der, glaube ich, wirklich eine enge Beziehung zu dem Roland Emmerich hat, angefangen, den immer wieder zu besuchen in seinen Häusern, in London, in L.A. und so. Und hat dabei sehr, sehr intime Momente und Interviews eingefangen,
ja.
Die zu einer richtigen Biografie geschnitten sind.
Ja, aber das ist, ich finde es auch einen interessanten Film. Der ist irgendwie sowas wie eine gute Stunde, glaube ich, lang oder
ja,
sowas.
75
ne?
Minuten.
Ich finde es überhaupt, man erfährt viel von ihm, man kommt ihm sehr nah, aber also es ist wirklich ein Grund mehr, dass Leute, die ihrem Berichtsobjekt so nah sind, keine Biografien über die oder keine Biopics oder keine Porträts machen sollten. Der ist so krass und kritisch, dieser Film. Es gibt zu keiner Zeit, was ich habe hin und wieder mal gescrollt, immer wenn so Filme Sequenzen gezeigt wurden, deswegen habe ich womöglich irgendwo was nicht mitbekommen, aber er äußert keinerlei Kritik an dem,
ja, was willst du kritisieren? Es geht ja eigentlich nicht um die Filme von Roland Emmerich, sondern es geht um den Menschen.
Ja, aber du kannst seine Filme kritisieren. Du kannst auch mal reinpacken, dass er einer der radikalsten Zerstörer von Inhalten zum Wohle der Optik ist. Du kannst auch sein Leben, du kannst ihn auch als, also seine Existenz kannst du kritisieren im Subtext. Es geht so, er ist stinkreich, er pendelt zwischen zwei Luxuswohnungen, zwischen Villen in London und L.A. hin und her, wie andere Leute irgendwie zwischen Lüneburg und Hamburg pendeln. Er hat sich, also sein Mann ist halb so alt wie er. Ja, den hat er sich geangelt, als er noch ein Teenager Dandy, war. Ja. Ja, aber das sind doch alles Sachen, das darf man doch mal ansprechen in so einem Film. Man darf auch diesen obszönen Überfluss, in dem er lebt, ansprechen.
Ich weiß nicht, Jan.
Das darfst du machen. Das kannst du machen, das musst du machen. Wenn es ein journalistischer Ansatz ist, darfst du es machen. Der Typ, also ich muss kotzen, wenn ich Typen wie ihn sehe, der den Klimawandel beklagt und sagt, er hat in seinen Film irgendeine Metaebene, die da eingeflochten ist und eine Message verbreitet und gleichzeitig führt er so ein Leben, nix da. Das, ich finde, dass du musst eine Person wie Roland Emmerich, darfst du auch hart anpacken. Der ist lange im Geschäft, der hat ein großes Selbstbewusstsein und das macht dieser Film nicht. Dieser Film feiert ihn von der ersten bis zur letzten Sekunde. Deswegen ist er mir einfach egal.
Ich glaube, du hast als eine sehr negative Grundeinstellung Roland Emmerich gegenüber.
Nein. Ich finde, man lernt ja auch, dass viele Leute ihn lieben. Also es werden auch am Anfang sind irgendwie ein Dutzend Superstars aus Hollywood, die alle sagen, es gibt niemanden, mit dem ich lieber arbeite, mehr oder weniger, als mit Roland Emmerich, weil das am Set toll ist, weil er tolle Ideen hat, weil er seine Ideen durchsetzt und man kann mit ihm gut Filme machen. So, das ist auch, finde ich auch, bleibt ihm unbenommen sowas, aber du darfst trotzdem an jemanden, der so einen Impact hat wie der, darfst du auch ruhig mal ein Haar in der Suppe finden und das macht dieser Film nicht.
Ja, aber du kannst ja keine Biografie schreiben oder keinen biografischen Film drehen und dann das Objekt deiner Beobachtung kritisieren, weil sie vielleicht irgendwie nicht ökologisch genug lebt oder so.
Nö, aber du kannst sagen, dass jemand, der behauptet, in seinem Film würde er versuchen, den Klimawandel zu problematisieren, gleichzeitig ein krass klimawandelförderndes Leben führt, das darfst du erwähnen. Und wenn du das nicht machst, bist du kein Journalist, sondern Fanboy.
Das ist ein Aspekt, das kann man natürlich erwähnen, aber ich finde, dass ich weiß nicht, das hat wenig Aussagekraft über den Film, weil dann wäre es ein ganz anderer Film.
Ja, muss einen anderen Film machen.
Unglaublich viele Menschen kritisieren für ihren Lebenswandel.
Ja.
Also.
Ja, finde ich. Also deswegen ist mir dieser Film egal, auch wenn man was über ihn erfährt. Das ist mir einfach egal, weil er einfach mal seinen Job nicht macht.
Okay, dann können wir wahrscheinlich über diesen Film nicht weiter reden, weil
wir sind ja auch bei unseren Kurztipps eigentlich, ich viel zu viel. Stellst du ihn ja vor und normalerweise haltet die Klappe, aber das habe ich nicht geschafft, Entschuldigung.
Nee, also dir war der Mann offensichtlich nicht besonders sympathisch. Ich war sehr überrascht, weil man da einen sehr sensiblen Menschen kennenlernt, der interessante Dinge über diese 30, 40 Jahre, die er im Geschäft ist, erzählt. Und ich finde immer biografische Dokumentationen sehr gut, wo man den Menschen echt nahe kommt. Deswegen würde ich sagen, schaut euch den Film an und
ihr werdet nach relativ kurzer Zeit
wissen, ob ihr damit was anfangen könnt. Und ich konnte sehr schnell was damit anfangen.
Dann habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Ich habe überhaupt nichts gegen Roland Emmerich. Das ist ein total sympathischer Mann. Sowas. Ja. Aber ich finde, du kannst jemanden nicht porträtieren, ohne auch nur den geringsten negativen Aspekt daran hervorzuholen. Dann hast du einfach deine Arbeit als Porträtist nicht gemacht. Und das finde ich halt einfach doof. Das finde ich einfach, also sechs Sätzen. Das ist einfach, der hat seine Arbeit nicht gemacht, dieser Joe irgendwas.
Na, das ist, ich finde es immer wichtig, weil wenn es Figuren der Zeitgeschichte sind, die irgendwie politischen Impact oder sowas haben, dann finde ich das, deine Aussage, korrekt. Aber bei einem Künstler weiß ich nicht, ob man da den gleichen Anspruch haben muss. Also der Film über Rudi Völler ist auch nicht kritisch.
Ja, Gott, aber genau das finde ich auch. Solche Filme mag ich nicht. Ich mag keine Jubelarien. Ich mag gerne kantige Porträts.
Gut, da sind wir uns in dieser Hinsicht nicht einig geworden, aber vielleicht bei den ersten drei oder bei unseren beiden großen Themen zumindest, konnten wir euch heute eine dicke Empfehlung mitgeben.
Ja, unbedingt.
Und zwei Serien, die man sich anschauen sollte. Auch eine noch, der Streaming-Podcast kommt zurück am kommenden Freitag, dem 14. November. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt und es vielleicht noch nicht getan habt, abonniert den Podcast einfach, dann werdet ihr automatisch über die neue Folge informiert. Und wir rufen wie immer dazu auf, schreibt uns einen Kommentar, am besten natürlich einen positiven, unter eurer Abspielstation. Dann wird das dazu führen, dass Menschen, die nach Podcasts zum Thema Film, Serie, TV-Streaming suchen, auch auf uns aufmerksam gemacht werden. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns im Freundeskreis ganz analog weiterempfehlt oder uns bei Instagram folgt, Facebook und YouTube sind wir auch. Und damit würde ich sagen, lieber Jan, machen wir Schluss für heute und hören uns am kommenden Freitag wieder.
Ich freue mich drauf. Bis dann.
Bis dann.
Ciao.
Auch eine noch, der Streaming-Podcast.